Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wissenschaft im Brennpunkt.
Je vois que la réaction est positive. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Dieser Applaus stand am Ende von 2 Wochen harten Ringens um Formulierungen, um Obergrenzen, Selbstverpflichtungen, um wirtschaftliche Macht und um Geld. Mein Name ist Monika Seinsche und wir wollen in den nächsten halben Stunde schauen, was die ganze Arbeit gebracht hat. Was steht drin im Klimavertrag von Paris? Und reicht es aus, um die Welt zu retten? Erstmal aber hören wir rein in die letzten Stunden der Verhandlungen. Mein Kollege Georg Ehring ist für uns in Paris.
Je regarde la salle. Je vois que la réaction est positive. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Ich schaue in den Saal. Ich sehe, dass die Reaktion positiv ist. Es gibt keinen Einspruch. Der Klimavertrag von Paris ist beschlossen. Am Schluss hatte Laurent Fabius es ziemlich eilig. Er eröffnete die Sitzung und es dauerte nicht einmal 2 Minuten bis zum Ergebnis. Tosender Beifall im Saal, 2 Wochen mit angestrengten Nachtsitzungen und mit komplizierter Suche nach einem Kompromiss waren erfolgreich abgeschlossen. Der Klimagipfel in Paris hat geliefert, nach vielen durchwachten Nächten. Lutz Weicher, Klimaaktivist bei der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation German Watch, fühlt sich trotz vieler Nachtsitzungen am letzten Gipfeltag richtig gut.
Ausgeschlafen seit 2 Wochen nicht mehr, aber heute hat es ja etwas verzögert angefangen. Deswegen konnte ich ein bisschen länger schlafen, als ich eigentlich erwartet hatte. Das hat mir auf jeden Fall gut getan.
Innerhalb von 2 Wochen gelang in Paris, was 4 Jahre vorher kaum voranzugehen schien. Und in der ersten Gipfelwoche bewegte sich auch nicht viel. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks musste sich mit kleinen Erfolgsmeldungen begnügen und selbst die waren manchmal erklärungsbedürftig. Etwa wenn sie betonte, dass die Verhandlungsführung durch Frankreichs Außenminister Laurent Fabius allgemein gelobt wurde.
Jetzt denken Sie vielleicht, naja, was soll denn das schon bedeuten? Aber das ist insofern wichtig, als sich jetzt anschließend niemand mehr darauf zurückziehen kann, wenn denn irgendwas nicht so laufen würde. Das läge an der schlechten Verhandlungsführung.
Einer der Schlüssel für den Erfolg ist die Transparenz. In den Tag- und Nachtsitzungen gab es immer wieder Informationen für alle Beteiligten. Die Befürchtung gerade kleinerer Länder, von den wichtigen Entscheidungen ausgeschlossen zu werden, bestätigte sich nicht. Und, so Lutz Weicher, der Vertragstext berücksichtigt die Interessen aller Seiten.
Es ist denen gelungen, Textvorschläge zu entwickeln, wo wirklich alle Vertragsparteien auch Teile ihrer Positionen drin wiederfinden können. Dass nicht der Eindruck entsteht, hier wird was auf den Tisch gelegt, was sozusagen klar von einer Seite stärker bestimmt wurde als von der anderen.
Ein weiterer Faktor für den Erfolg: die Koalition für hohe Ambitionen, geschmiedet von der Europäischen Union mit besonders vom Klimawandel betroffenen Entwicklungsländern. Sie machte Druck für das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 anstatt nur auf 2 Grad zu begrenzen. Dieser Koalition traten dann auch die USA und später Brasilien bei. Die Brasilianer gehörten eigentlich zu einem Bündnis mit Schwellenländern wie China, Indien und Südafrika. Diese Länder galten eher als Bremser. Sie wehrten sich gegen zusätzliche Verpflichtungen zum Ausstieg aus der Kohle, denn dies könnte ihre Wirtschaftsentwicklung bremsen. Barbara Hendricks.
Die Klimakonferenzen waren ja immer dann erfolgreich, wenn die EU sich mit den armen und auch mit den verwundbaren Staaten zusammengetan hat. Auch das ist die Position, die wir innerhalb der EU vertreten und die EU als solche auch vertritt.
Der Vertrag von Paris gibt der Staatengemeinschaft jetzt vor allem Hausaufgaben mit auf den Weg. Die nationalen Klimapläne müssen erst einmal umgesetzt werden. Und das ist nur der erste Schritt, sagt Pascal van Ipperseele, Klimawissenschaftler aus Belgien und bis vor kurzem stellvertretender Chef des Weltklimarats IPCC. Die Pläne müssen später angepasst werden und der Ehrgeiz muss künftig noch gesteigert werden. Es ist also eine gute Nachricht, aber gleichzeitig ist all dies noch lange nicht genug, um das Klima wirklich für künftige Generationen zu schützen. Es muss noch viel mehr getan werden.
Das war ein Beitrag von Georg Ehring aus Paris. Die Vorlage der Wissenschaft für den Vertrag von Paris war ganz klar. Es muss gelingen, die zusätzliche Erderwärmung auf 2 Grad Celsius zu begrenzen. Und fast alle Staaten haben sich im Vertrag auch eigene Ziele gesetzt, wie stark sie ihre CO2-Emissionen in den kommenden Jahren zurückfahren wollen, um dieses Ziel zu erreichen. Diese Ziele haben Niklas Höhne vom New Climate Institute in Köln und seine Kollegen in ihr Programm Climate Action Tracker eingespeist, um herauszufinden, bei welchem Temperaturanstieg wir landen, wenn alle ihre Verpflichtungen erfüllen. Ich habe ihn gefragt, was dabei herausgekommen ist.
Einmal ist es sehr positiv, dass wir so viele Länder haben, die Vorschläge gemacht haben. Es sind also 187 Staaten jetzt von den 196, also quasi alle. Das ist bahnbrechend, das gab es vorher noch nicht. In dem Projekt Climate Action Tracker haben wir das zusammengerechnet und wenn alle Länder das tun, was sie hier vorgeschlagen haben, dann landen wir bei einer Temperaturerhöhung von, beste Schätzung, 2,7 Grad beim Ende des Jahrhunderts. Das ist sehr viel besser als vorher. Vorher waren wir ungefähr 1 Grad höher. Aber es ist immer noch weit weg von dem jetzt beschlossenen Ziel, 2 oder sogar 1,5 Grad zu erreichen.
Wie klärt man denn diesen Widerspruch auf zwischen, Sie sagten es gerade, 2 oder 1,5 Grad sogar und diesen 2,7 Grad?
Ja, das ist einer der großen Widersprüche in dem Klimaschutzabkommen. Man hat sich geeinigt auf dieses Ziel 2 Grad, das gab es schon länger. Neu ist jetzt, dass man auch sehr deutlich in Richtung 1,5 Grad gehen will. Das ist für das Klima sehr, sehr positiv. Aber die Verpflichtungen, die Länder bis jetzt gewillt sind einzugehen, reichen eben noch nicht aus. Die Vorschläge, die die Länder gemacht haben, wenn man sich die anguckt, sind alle größenordnungsmäßig konservativ. Also ich denke, alle Länder könnten noch nachlegen. Sie waren bis jetzt vorsichtig, weil sie nicht wussten, wie dieser internationale Vertrag aussehen wird, wie sehr verpflichtend das sein wird. Deswegen waren sie vorsichtig. Ich gehe davon aus, dass alle Länder eigentlich noch mehr machen könnten. Und wenn sie sich das nochmal genau anschauen, auch wirklich mehr machen können und auch mehr vorschlagen. Das ist sicherlich noch möglich und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass die meisten Länder ihre bis jetzigen Verpflichtungen übererfüllen werden.
Gehen wir aber mal davon aus, es bleibt bei diesen 2,7 Grad erstmal. Was bedeutet das für die Umwelt, für die Menschen?
Ja, 2,7 Grad, das ist das Mittel über die gesamte Welt. Über Land ist die Temperaturerhöhung immer noch höher. Also wir in Europa erwarten bei 2,7 Grad quasi das Doppelte. Und das bedeutet auch extreme Wetterereignisse, mehr Stürme, mehr Niederschlag. Das ist das eine. Für die Kleininselstaaten ist sehr wichtig der Meeresspiegelanstieg, denn sehr viele von diesen Staaten haben nur sehr niedrige Erhöhungen. Und gerade deswegen war dieses 1,5 Grad Ziel so wichtig, weil dort der Meeresspiegelanstieg sehr viel geringer ausfällt.
Welches von beiden ist denn jetzt verpflichtend, 1,5 oder 2?
Der Text, wie das immer so ist, das sind manchmal vage Formulierungen. Also das Ziel ist unter 2 Grad und in Richtung von 1,5. Das wird auch nochmal untermauert dadurch, dass man sagt, dass die Gesamtemissionen quasi null erreichen müssen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Alle diese drei Dinge passen mehr oder weniger zusammen. Das Wichtige ist, dass ein Signal gesendet worden ist, dass wir aussteigen müssen global aus fossilen Energien und aus Treibhausgasemissionen insgesamt. Die Emissionen müssen null erreichen und je früher, desto besser.
Was halten Sie selbst von diesem Vertrag? Ist es ein Erfolg oder ist es kein Erfolg?
Wenn man das vergleicht mit den Bemühungen in den letzten 20 Jahren, ein Klimaschutzabkommen zu schließen, ist das ein sehr großer Erfolg. Es war immer das Problem, dass man nie alle Länder gleichzeitig ins Boot holen konnte. Und das ist hier zum ersten Mal erreicht worden. Das ist also wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg. Auf der anderen Seite kann das nur der Anfang sein. Und es ist noch ein langer Weg, bis wir wirklich das Problem gelöst haben. Und der Vertrag gibt auf alle Fälle die Grundlage dazu, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen können mit allen Ländern. Und das ist neu und das hat mich sehr positiv überrascht. Und da sind, glaube ich, die ganze Community ist da sehr glücklich gerade.
Das war Niklas Höhne vom New Climate Institute in Köln. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Britta Fecke, die die Klimaverhandlungen für den Deutschlandfunk beobachtet hat. Frau Fecke, wir haben es ja gerade gehört, das Ziel ist, weniger als 2 Grad zusätzliche Erderwärmung zu erreichen. Darauf haben sich alle geeinigt. Aber wie soll dieses Ziel erreicht werden?
Also generell mit der Reduktion beim Ausstoß von treibhausrelevanten Gasen, das ist hauptsächlich CO2, weil das wird bei Verbrennung am stärksten abgegeben und auch Methan, das kennen wir aus der Landwirtschaft. Es ist festgeschrieben, dass der Höhepunkt der Emissionen dieser treibhausrelevanten Gase laut Vertrag so schnell als möglich erreicht werden soll. Das ist eine relativ schwammige Formulierung. Die selbstgesteckten Klimaziele der einzelnen Länder müssen laut Vertrag auch alle 5 Jahre überprüft werden und danach geschärft werden. Da, wie ja bei den Berechnungen schon klar wurde, wenn alle sich an ihre jetzigen Ziele halten, dann werden wir 2,7 Grad erreichen im Vergleich zur vorindustriellen Zeit oder vielleicht sogar noch mehr. Das heißt, es ist vorgesehen, dass diese Ziele ambitioniert nachgeschärft werden. Das ist auch, also dieses Verbesserungsprinzip ist auch festgeschrieben worden im Vertrag.
Und ab wann soll kontrolliert werden?
Die erste informelle Überprüfung ist schon 2018. Das ist relativ bald. Und die generelle Bestandsaufnahme ist für 2023 vorgesehen. Und dann soll es so einen Fünfjahresturnus geben, wo die Länder immer wieder offenlegen müssen, was haben sie geschafft, was nicht, wo gibt es noch Nachholbedarf und wo haben sie ihre Verschärfung vielleicht sogar schneller erreicht.
Die Staaten können dadurch ja ihre Ziele jederzeit auch nachbessern, aber wie stellt man denn sicher, dass die dann nicht im Nachhinein verwässert werden, dass der eine Staat sagt, naja, ganz so groß konnten wir dann doch nicht unsere CO2-Emissionen reduzieren?
Naja, also das ist tatsächlich ein Schwachpunkt. Dieser Vertrag gibt ein Signal in die Richtung, nämlich Dekarbonisierung, auch wenn das noch nicht mehr drinsteht, aber es gibt klar vor, man soll auf Erneuerbare setzen und auf CO2-Neutralität irgendwann. Aber es wird nicht überprüft, es gibt keine Sanktionen, also es wird überprüft, aber es gibt keine Sanktionen. Wenn es Sanktionen gibt, dann eher von Seiten der Wähler oder von Seiten der Zivilgesellschaft, wie man zum Beispiel in Deutschland kurz gesehen hat, die Allianz, ein großer Versicherer, hat angekündigt, sein Geld zurückzuziehen und nicht mehr zu investieren in Energieformen, die auf fossile Energieträger setzen. Also das ist wahrscheinlich auch ein Prozess, der über den Wähler und die Zivilgesellschaft geht.
Sie haben es gerade schon ganz kurz angesprochen, diese Dekarbonisierung, also die vollständige Abkehr von fossilen Rohstoffen steht nicht mehr im Vertrag drin. Ist es damit nicht ein Misserfolg?
Da bin ich mir jetzt nicht so sicher oder so hart würde ich es nicht formulieren. Also Dekarbonisierung war so ein Wort, das viele erschreckt hat, vor allem auch Schwellenländer, die noch sehr viel emittieren, wie China und Indien. Jetzt ist das Wort Treibhausgasneutralität genommen worden. Das heißt im Grunde genommen dasselbe, bietet aber auch wieder einige Schlupflöcher. Also Treibhausgasneutralität bedeutet, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts soll der Nettoausstoß an Treibhausgasen auf null gesenkt werden. Es darf also nur so viel CO2 ausgestoßen werden, wie man auch wieder binden kann. Bestenfalls natürlich im Stamm eines Baumes. So viel Platz für Wälder werden wir aber nicht einrichten, wahrscheinlich auch gar nicht können, aber selbst wenn wir wollten, dann ist halt die Frage, wohin mit dem CO2, was dann vielleicht noch ausgestoßen wird. Und das bringt auch wieder Technologien auf den Markt, die umstritten sind. Die sind vielleicht gut fürs Klima, aber wie sie sich in der Umwelt auswirken, ist nicht klar. Damit wären wir dann bei dieser CO2-Verpressung, CCS, wo es keine Langzeitstudien zu gibt, wie die sich im Boden verhalten, ob die im Boden bleiben, ob die die Meere ansäuern und so weiter.
Wie soll das Ganze denn finanziert werden, diese ganzen Klimaschutzbemühungen?
Also im Grunde genommen bleibt man bei dem Versprechen der Industriestaaten, also der damaligen Industriestaaten an die ärmeren Länder. Das wurde auch schon 2009 in Kopenhagen angestoßen. Ab 2020 sollen jährlich 100 Milliarden Dollar für Klimaschutz und Anpassung an Klimafolgen zur Verfügung gestellt werden. Eben von den alten Industriestaaten, die die Hauptverantwortung haben. Was aber die USA bewirkt haben in diesem Vertrag, ist, dass die Entwicklungsländer daraus keinen rechtlichen Anspruch ableiten können. Die können also jetzt nicht sagen, naja, dass hier unser Küstenstreifen überschwemmt ist und dass wir hier nichts mehr anbauen können und dass die ganzen Städte zerstört sind. Daraus können sie jetzt also keine Schadensersatzforderungen ableiten.
Ganz kurz noch, ein großes Stichwort war ja der Technologietransfer in die Entwicklungsländer. Wie steht es darum?
Der wurde ausdrücklich genannt, dass der auch vorangetrieben werden soll. Er funktioniert aber zum Teil auch schon. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, in Marokko, ein Großteil der Windkraftanlagen dort wurde unter anderem auch von europäischen und auch von deutschen Unternehmen unterstützt. Und es gibt da schon eigentlich einen ganz gut funktionierenden Transfer.
Vielen Dank, Britta Fecke. Wir unterhalten uns gleich weiter. Aber erstmal spielen wir einen O-Ton ein, nämlich vor der Konferenz hat der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Hans-Joachim Schellenhuber, Folgendes gesagt.
Paris wird nicht scheitern wie Kopenhagen, aber wir als Wissenschaftler müssen natürlich genau überlegen, wann wäre ein Erfolg erzielt oder nicht.
Und genau diese Frage möchte ich gerne an Ottmar Edenhofer stellen. Er ist Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Direktor des Mercator-Forschungszentrums für Klimawandel. Herr Edenhofer, war Paris aus wissenschaftlicher Sicht ein Erfolg?
Paris war ein erster sinnvoller Schritt und es müssen weitere Schritte folgen. Oder man kann es anders sagen, Klimapolitik ist ein Marathon und kein Sprint. Und jetzt beginnen wir mit dem Marathon.
Jetzt ist ja ein relativ ambitioniertes 1,5-Grad-Ziel reingekommen oder fast reingekommen mit der Formulierung, man möchte unter 2 Grad Celsius bleiben. Dafür ist aber die vollständige Abkehr von Kohle, Öl und Gas aus dem Vertrag wieder rausgeflogen. Kann denn dieses 1,5-Grad-Ziel ohne diese Abkehr überhaupt funktionieren?
Ja, zunächst mal heißt es in der Tat, dass wir sollten unter dem 2-Grad-Ziel bleiben mit Blick auf das 1,5-Grad-Ziel. Und wir können dann noch etwa 1000 Gigatonnen CO2, wenn man so will, in der Atmosphäre ablagern. Und das hat eine Implikation, das hat so etwa die Implikation, dass 80% der Kohle und ein Drittel von Öl und Gas im Boden bleiben müssen, wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir CO2 im geologischen Untergrund lagern. Wenn das nicht der Fall ist, müssten sogar 2/3 von Öl und Gas im Boden bleiben. Die vollständige Abkehr von fossilen Energieträgern, die wird es so nicht geben, sondern wir werden vor allem auf Kohle verzichten müssen. Wir werden bis 2050 den Stromsektor dekarbonisieren müssen. Aber es ist völlig klar, dass es etwa im Verkehrssektor, aber auch bei Prozessemissionen in der Industrie, werden wir nach wie vor in geringerem Umfang fossile Energieträger verwenden.
Wie steht es denn um die Verbindlichkeit dieser Ziele?
Ja, die Verbindlichkeit dieser Ziele, das ist ein großes Problem. Denn diese berühmten freiwilligen Selbstverpflichtungen bis 2030, die führen natürlich zu steigenden Emissionen. Will man dann noch das 2-Grad-Ziel erreichen, dann müssten nach 2030 die Emissionen jährlich etwa mit 4% abgesenkt werden. Das ist also eine ganz gewaltige Herausforderung. Und aus meiner Sicht ist das Beunruhigendste, dass viele Länder, etwa China, Indien, aber auch die Türkei, Vietnam, Indonesien, im Augenblick auf Kohle setzen und neue Kohlekraftwerke planen, und zwar in einem ganz gewaltigen Umfang. Und man kann also sagen, dass Paris lässt die Tür einen Spalt weit offen zur Erreichung des 2-Grad-Ziels, aber diese Tür wird jetzt gerade durch die Kohlenrenaissance mit voller Wucht zugedrückt, und da muss man sich jetzt schnell entgegenstemmen, das ist und zwar in den nächsten 15 Jahren, denn wenn diese Kohlekraftwerke alle mal gebaut sind, dann wird es sehr, sehr teuer, die Emissionen abzusenken, und dann wird auch die Bereitschaft sinken, dass man auf internationaler Ebene kooperiert. Da sehe ich nach wie vor eine große Schwäche des Vertrags, und da sehe ich auch nach wie vor die größte Herausforderung.
Wie könnte man sich dieser Kohlerenaissance denn entgegenstemmen? Also was wäre eine Möglichkeit, das zu unterbinden?
Aus meiner Sicht wäre es wichtig, dass man zunächst in den nächsten Jahren dazu kommt, CO2-Bepreisung einzuführen. Man darf ja nicht vergessen, es sind immerhin 80% aller Kohlekraftwerke, die jetzt neu geplant sind, sind in staatlicher Hand. Also das zeigt schon, dass die nationalen Klima- und Energiepolitiken zutiefst inkonsistent sind. Und wenn die Staaten jetzt ein klares Signal senden wollen, dass sie ihre eigenen Selbstverpflichtungen, aber vor allem auch das 2-Grad-Ziel ernst nehmen, dann müssten sie jetzt zur CO2-Bepreisung sich durchringen. Und das wäre auch ein Zeichen dafür, dass sie wirklich eine glaubwürdige Verpflichtung eingehen. Und diese CO2-Bepreisung, die kann man auf zwei Wegen einführen. Man kann sie einführen im Sinne einer CO2-Steuer. Man kann aber auch einen Emissionshandel einführen, wie es etwa China ab 2016 vorhat.
Nun funktioniert aber ja zumindest der Emissionshandel in Europa nicht wirklich.
Ja, in der Tat funktioniert der europäische Emissionshandel nicht wirklich. Das hat viele Gründe. Es hat vor allem den Grund, dass nach 2008 die tatsächlichen Emissionen geringer waren als die Obergrenze. Dadurch sind Überschussmengen auf den Märkten entstanden. Die Politik hat offen gelassen, ob sie diese Überschussmengen beseitigen will. Und daraufhin haben die Händler auf die Entscheidungen der Politik gewettet. Und das hat zu weiterem Preisverfall geführt. Mit dem Ergebnis, dass zum Beispiel in Deutschland Braunkohle unglaublich rentabel geworden ist und moderne Gaskraftwerke unökonomisch geworden sind. Das ist alles, sind bedauerliche Entwicklungen, und aus meiner Sicht muss die Bundesregierung gerade jetzt nach Paris ihre politische Energie dafür einsetzen, den europäischen Emissionshandel zu reformieren.
Ganz kurz noch Ihre Einschätzung, wie sinnvoll sind denn Ihrer Ansicht nach überhaupt noch diese großen Konferenzen, bei denen es ja unbedingt einen Kompromiss geben muss?
Naja, es ist ja jetzt zunächst mal in Paris klar geworden, dass sich die ganze Weltgemeinschaft auf den Klimaschutz einigt. In Kyoto waren es im Wesentlichen die Industrieländer. Jetzt ist es klar, dass die Schwellen- und die Entwicklungsländer mit an Bord sind. Niemand kann sich dieser Verantwortung entziehen, und es ist auch nicht so, dass China oder Indien sagen kann, Klimaschutz, das ist ein Thema der Vereinigten Staaten und Europas. Das ist ein großer Fortschritt. Ich glaube, worauf es jetzt ankommt, ist, dass nicht der ganze Prozess dadurch kollabiert, dass sich die Staaten gegenseitig misstrauen und ihre eigenen Verpflichtungen nicht ernst nehmen. Also es muss eben dahin kommen, dass Staaten sagen, ich kooperiere, wenn ihr kooperiert, und dazu braucht man ein gemeinsames Verpflichtungssystem, und da muss klar sein, was die einzelnen Länder auf den Tisch legen. Und diese Verpflichtungen sind einfach nicht klar genug, und wenn sie sich durchringen könnten zu CO2-Preisen, dann wäre eigentlich die ziemlich klar, was sie auf den Tisch legen, das wäre vergleichbar, und dann könnte man damit beginnen, dass man schrittweise die CO2-Preise anhebt und harmonisiert. Das wäre aus meiner Sicht ein sinnvoller Schritt, und ich hoffe, dass jetzt bei der G20-Präsidentschaft Chinas und Deutschland dieses Thema auf die Tagesordnung kommt. Mit dem Rückenwind von Paris sollte das möglich sein.
Herzlichen Dank. Das war Ottmar Edenhofer vom PIC und dem Mercator-Institut für Klimawandel. Der Klimavertrag von Paris ist fertig und, wir haben es eben gehört, es ist ein Konsens geworden, denn die 196 Staaten mit völlig unterschiedlichen Interessen mussten ihm ja zustimmen. Die Frage aber ist, ob sich das Klima wirklich noch mit solchen Weltklimaverträgen retten lässt oder ob nicht vielmehr einige ambitionierte Staaten ihren eigenen Weg gehen sollten. Jemand, der diese Strategie schon lange befürwortet, ist Hermann Ott vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Er schlägt einen Club der Pioniere vor. Ich habe ihn gefragt, wer zu diesen Pionieren gehören könnte und was dieser Club tun müsste.
Wir haben gesehen in Paris, was möglich ist, wenn im Konsens alle 196 Staaten und sonstige Organisationen sich zusammentun und beschließen, was gemeinsam zu machen ist. Und das ist mehr, als man befürchten konnte, aber es ist eben auch in keinster Weise ausreichend. Und deswegen mein Petitum oder unser Petitum auch vom Wuppertal-Institut. Neben dieser globalen Anstrengung sollte es kleinere Gruppen von Staaten geben, die sich zusammentun und schneller vorangehen.
Was könnten das denn für Staaten sein? Also welche Staaten meinen Sie damit?
Es gibt sehr, sehr viele Staaten, denen das, was jetzt in Paris verhandelt und vereinbart worden ist, viel zu langsam geht. Das sind natürlich vor allen Dingen die kleinen Inselstaaten, die vom Untergang bedroht sind. Das sind sehr, sehr viele am wenigsten entwickelte Länder, die als erstes den Klimawandel spüren. Das sind aber auch viele Staaten, die entwickelt sind oder Schwellenländer sind. Ich nenne nur Brasilien, Mexiko, Chile, Südafrika, wo deutlich wird, die wollen mehr. Und eine Regierung, die hier jetzt vorangeht und nach Paris sagt, das ist eine gute Basis, auf der wir aufbauen können und wo wir jetzt einen Club der Vorreiter, der Klimapioniere, wo wir schneller vorangehen und auf dem aufbauen, was uns jetzt dieser Pariser Vertrag bietet.
Welches Land ist das?
Nun, ich hoffe natürlich, dass die Bundesregierung, dass Barbara Hendricks als Umwelt- und Klimaministerin hier vorangeht und eine solche Initiative startet. Sie hätte auch das Gewicht, Deutschland hat das Gewicht, um Freunde zusammenzubringen, die gemeinsam mehr erreichen wollen.
Aber Deutschland schafft es ja noch nicht mal, seine eigene Kohleindustrie zu mindern bzw. abzuschaffen. Ist das überhaupt realistisch, dass Deutschland dann international vorangeht?
Deutschland ist international immer noch ein Vorreiter. Unter Blinden ist der einäugige König, sagt man. Das ist nicht ideal und gerade wenn es um den Bereich der Kohle geht und vor allem der Braunkohle, muss nachgebessert werden. Die Umweltministerin hat ja schon zweimal angemahnt, dass es einen Plan geben müsse für einen Kohleausstieg. Wirtschaftsminister Gabriel hat bisher das alles abgeblockt. Ich denke mal, nach der Pariser Konferenz und diesem Pariser Vertrag ist das Signal ganz klar und Deutschland hat sich dazu verpflichtet, bis Mitte des Jahrhunderts auf fossile Brennstoffe zu verzichten, beziehungsweise die Emissionen auf Null zu senken. Und da passt die Braunkohle und die Kohle insgesamt überhaupt nicht rein. Und deshalb muss jetzt sehr schnell und zügig, aber eben auch so, dass es sozial verträglich wird, mit dem Ausstieg aus der Kohle begonnen werden.
Welchen Stellenwert in den internationalen Klimaschutzbemühungen haben denn diese ganzen Klimabemühungen von unten, also Leute, Gemeinden, Kommunen, die selber etwas tun wollen?
Es gibt so manchmal einen Streit zwischen denjenigen, die sagen, naja, das muss alles auf der obersten Ebene entschieden werden und andere, die sagen, nein, alles kommt von unten. Ich bin der festen Überzeugung, dass beides zusammengehört. Denn nur dann, wenn es genügend Initiativen von unten gibt, auf der Gemeindeebene, durch Bürgergenossenschaften, durch Unternehmen, die klimafreundlich wirtschaften wollen, dann werden Staaten in die Lage versetzt, auch weitreichende Entscheidungen zu treffen. Diese Entscheidungen wirken dann wieder zurück auf die lokale und auf die Industrieebene und die dann wieder mehr machen können. Also das ist ein Prozess, der sich gegenseitig hochschaukelt. Insofern ist das wahnsinnig wichtig, dass es diese Bemühungen von unten gibt. Ich nenne nur sehr, sehr erfolgreich in den letzten Monaten die Divestment-Bewegung. Das ist ein Kunstwort, also das Gegenteil von Investitionen, wo also Gemeinden, Universitäten, Fonds ihre Gelder, ihre Mittel zurückziehen aus fossilen Brennstoffen. Da hat gerade die Stadt Münster ein Beschluss gefasst, einen Ratsbeschluss gefasst, das zu tun, also alle ihre Mittel aus fossilen Brennstoffen zurückzuziehen. Große Universitäten in den USA sind dabei. Auch die Allianz Versicherung hat jetzt angekündigt, das zu tun. Das zeigt, das Zeitalter der Fossilen ist vorbei und alle, die jetzt investieren, sollten das in zukunftsfähige Bereiche tun und nicht in absterbende Bereiche.
Ganz kurz noch Ihr Fazit. Ist die Konferenz von Paris ein Erfolg gewesen?
Mein Fazit, ja. Es ist gut, dass dort ein Vertrag zustande gekommen ist. Er hätte natürlich besser sein können, ist aber besser als das, was man hätte befürchten können. Und insgesamt ein Signal, dass die Welt tatsächlich auch im Angesicht aller Krisen zusammenarbeiten kann, kooperativ Lösungen für Gefahren finden kann.
Das war Hermann Ott vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Ein Vertrag, der besser ist als befürchtet, ist das auch Ihre Einschätzung, Britta Fecke?
Ja, ich teile die Ansicht von Hermann Ott in den meisten Punkten. Natürlich müssen die sich alle diplomatisch ausdrücken. Es ist tatsächlich ein Vertrag, der das Signal in die richtige Richtung gibt, nämlich weg aus dem fossilen Zeitalter, weg von der Nutzung der fossilen Energieträger hin zum Ausbau und Verstärkung der Erneuerbaren. Aber alles, was darin steht, ist noch sehr schwammig und es ist eben nicht im Vergleich zu Kyoto, was ja erstmal nicht viel gebracht hat, aber das war verpflichtend und jetzt ist es eben freiwillig und da muss tatsächlich der Druck dann von unten kommen oder eben über die Wähler, um da auch wirklich die Politik immer wieder dran zu erinnern, denn eine Klimapolizei wird es nicht geben, die irgendwelche Sanktionen durchsetzt.
Was schätzen Sie denn, welche Auswirkungen dieser Vertrag haben wird, jetzt jenseits der Klimadiplomatie, sondern auf die Wirtschaft?
Das wird sicherlich auch spannend, wenn man morgen an die Börse schaut. Hermann Ott hat auch die Allianz erwähnt, die schon im Vorfeld gesagt haben, wir investieren nicht mehr. Es sind viele, die sich überlegen, auch jetzt die großen Energiekonzerne, wie sie umschwenken unter diesem Druck. Also von daher glaube ich, dass es mehr Auswirkungen gibt. Diese Klimaverhandlungen sind ja auch immer so ein bisschen so ein Markt der Möglichkeiten. Und es geht eben nicht nur um die Verhandlungen dort, sondern auch darum zu schauen, was für Technologien gibt es, wo könnten wir die noch installieren. Also da wird ja wirklich viel ausgetauscht auch. Und mit diesem positiven Signal, das wir jetzt bekommen haben, glaube ich tatsächlich, dass einfach nochmal so ein Aufatmen und so ein freudiger Strahl durch die Länder geht, die sich schon lange, 23 Jahre lang, ambitioniert für Klimaschutz eingesetzt haben, dass das einfach auch weiterreicht in diese ganzen kleinen Unternehmen, die uns mit neuen Technologien weiterbringen werden.
Vielen Dank an Britta Fecke.
Sternzeit, 13. Dezember. Die Sonne ganz oben. In unseren Breiten erreicht die Sonne im Sommer mittags eine Höhe von rund 65 Grad. Senkrecht am Himmel kann sie nur in den Gegenden zwischen den Wendekreisen stehen. Und auch da kommt jeder Ort nur an bestimmten Tagen in den Genuss des senkrechten Sonnenstandes. Die meisten Tage mit der Sonne im Zenit gibt es nicht am Äquator, sondern an den Wendekreisen. Auf dem südlichen Wendekreis liegt Sao Paulo in Brasilien. Die Menschen dort erleben nun für gut zwei Wochen, dass sie mittags keine Schatten werfen. Denn das Sonnenlicht kommt von ganz oben. Zwar ist erst in mehr als einer Woche Wintersonnenwende, zu der die Sonne theoretisch genau über dem südlichen Wendekreis steht, tatsächlich aber scheint sie auch heute schon mittags aus dem Zenit auf die Menschen herab. Das liegt daran, dass sich in diesen Wochen die Lage der Sonne am Himmel nur minimal verändert. Weil aber die Sonne eine recht ausgedehnte Lichtquelle ist, berührt sie mittags immer den Zenitpunkt. Auch wir merken, dass die Sonne fast schon so tief wie möglich steht. Die Tageslänge hat bereits nahezu den kürzesten Wert erreicht und ändert sich kaum noch. Den Äquator kreuzt die Sonne zweimal im Laufe eines Jahres, jeweils zu Frühlings- und Herbstanfang. Aber dann verändert sie ihre Höhe am Himmel so rasant, dass sie bestenfalls zwei Tage nacheinander von ganz oben herabscheint. Während in unseren Breiten die Sonne derzeit mittags gerade einmal zwischen 12 und 20 Grad hoch steht, erleben Sao Paulo und die anderen Orte am südlichen Wendekreis zwei Wochen lang senkrechte Mittagshitze.
Das war Wissenschaft im Brennpunkt mit einer Bilanz des Weltklimagipfels und Monika Seinsche am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.